Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Jahr 2024, liebe Popcorn Culture Hörende. Der Manu und die Jana und der Jay begrüßen euch im neuen Jahr.
Yes, genau. Und es wartet viel Gutes auf uns. Ich habe mal geguckt, was so im Serienjahr 2024 so ansteht. Da ist einiges in petto, das die nächsten Monate dann das Licht der Streaming-Welt erblicken wird. Auch wenn wir jetzt heute ja noch über eine Serie des letzten Jahres reden, logischerweise.
Was aber auf jeden Fall auch auf uns zukommt, und da müssen wir einmal ganz kurz Werbung vorschalten.
Stimmt.
Ist unser RevLab Festival
am
8. und 9. März 2024, also 8. und 9. März, das im zweite Wochenende im März in Zürich, zu dem wir natürlich uns freuen würden, wenn wir ganz viele von euch bei unserem RevLab Podcast Festival begrüßen dürfen.
Ja.
Wir veranstalten anderthalb vollgepackte Tage mit ganz vielen tollen Podcast-Aufnahmen. Natürlich auch einer Popcorn-Culture-Live-Aufnahme. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Aber wir haben auch ganz viele andere Podcast-Aufnahmen mit tollen Gästen dabei.
Ja.
Unter anderem zum Beispiel Mindmaps mit Barbara Bleisch. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage.
Nee, ist richtig, ne? Das stimmt, ja, das
Mindmaps
stimmt.
Mindmaps mit Barbara Bleisch zu Gast. Oder aber auch Lesungen mit zum Beispiel Birgit Mattausch, einer unserer Stammhörerinnen. Jetzt habe ich mich schon dreimal verhaspelt. Genau.
Buchautorin und selber Influencerin, Bloggerin und alles Mögliche.
Genau, ganz viele. Wer fällt dir noch ein, Manu?
Ja, natürlich, der gute Jay ist ja auch mit Hossa-Tag
mit
dabei.
Das war jetzt selbstverständlich
genau.
Für mich.
Und zwar in Vollbesetzung, in Überbesetzung.
In Überbesetzung.
Marco und Gofi, also eine Nostalgiefolge, die sie auch mit dem 10-jährigen Hossa-Talk-Jubiläum verbinden, das in diesem Jahr gefeiert wird. Also da freuen wir uns auch ganz besonders
drauf. So ist es. Ganz genau.
Also,
Thorsten Dietz wird auch dabei sein, kann man vielleicht nochmal als Koryphäe, als ich sag mal der moderne Podcast-Papst, könnte man sagen, in der kirchlichen Welt.
Du hast Papst gesagt, ich dachte gerade so der Podcast-Papa so ein bisschen.
Ja,
so.
Ja, auch.
Also kein Podcast in der christlichen Welt, in der Thorsten Dietz nicht irgendwann seine Nase vors Mikrofon hält.
Stimmt.
Ja. Genau, also ganz viele tolle Gäste, ganz herzliche Einladung, 8. und 9. März 2024, Podcast-Festival unter dem Titel Expedition Wirklichkeit, das Podcast-Festival für Sinnfragen. Wir freuen uns drauf, wenn wir ganz viele von euch hier in Zürich begrüßen dürfen, und die Informationen dazu findet ihr natürlich über unsere Homepage reflab.ch oder auch unter expeditionwirklichkeit.ch.
Ich zögere jetzt,
ja, ich
weil
auch.
Ich nämlich die Adresse, ich habe gedacht, es heißt reflabfestival.ch. Also Leute, geht auf unsere RevLab-Website, da wissen wir die Adresse auswendig, das ist reflab.ch, und da findet ihr den Link auf unser Festival. Ja, ihr seht, wir haben eine eigene Festival-Website gemacht und haben verschiedene Domainnamen reserviert, und welcher jetzt das Rennen gemacht hat, ist mir jetzt gerade aus dem Stand nicht eingefallen.
Das auch einfach rausschneiden. Ich hab auf jeden Fall safe gesagt, ihr findet es über unsere Homepage reflab.ch.
Sehr gut.
Ach naja, ist doch immer auch ganz schön, dass hier Menschen sitzen und keine künstliche Intelligenz, die alles perfekt macht. Womit wir.
Was für eine Überleitung.
Nicht wahr?
Ach ja.
Das
hilft. Elegant.
Ja, nicht schlecht. Wir sprechen heute nämlich über eine Serie, in der KI eine ganz tragende Rolle spielt. Wir sprechen über die Serie aus dem letzten Jahr, Mrs. Davis heißt die, ist ein bisschen unter dem Radar gelaufen, was ich sehr, 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 sehr schade finde, weil es eine fantastische Serie ist. Man kann die auf Amazon Prime schauen. Die ist von, zumindest mitgeschaffen von Damon Lindelof. Das ist der Creator von so tollen Fernsehserien wie Lost, The Leftovers und Watchmen. Also, ich sag mal so, wir haben hier ja schon mal, Manu, über The Leftovers gesprochen.
Ja.
Und da habe ich ja schon gesagt, dass das eine meiner Lieblingsserien ist. Und so ist das auch bei Mrs. Davis wieder. Wirklich, mich hat das sehr, sehr abgeholt.
Ja.
Und auch in Zusammenarbeit mit den Creatoren von Big Bang Theory und Young Sheldon. Also so ein bisschen die,
ja,
die Classic-Sitcom-Comedy-Riege hat da auch irgendwie ihre Finger mit drin gehabt, wenn ich es richtig gelesen habe.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, und da ist jetzt ist wirklich so Serien, wie sagt man dem, High-End-Serien-Power mit drin. Ja.
Definitiv. Und es steckt auch eine ganze Menge Geld drin, die ist sehr opulent in Szene gesetzt. Und ist eine Miniserie, 8 Folgen, also die ist auch dann abgeschlossen. Und man kann einfach nur sagen, ich finde, das lohnt sich sehr, diese 8 Folgen zu investieren, weil es eine, wie sagt man das? Es ist ein echter Ritt durch verschiedenste Genres. Also es ist ein wilder Genre-Mix. Man könnte sagen, es ist sehr witzig. Es ist eine Groteske in irgendeiner Weise. Es gibt sowas wie Thriller- oder Abenteuerfilm-Elemente. Es gibt sogar Splatter-Einlagen. Und es geht um ein Thema, was uns zurzeit alle bewegt, nämlich die Folgen, die KI haben könnte. Und es geht um die Existenz Gottes, ob es Gott gibt oder nicht. Und das wird alles zusammengeschmissen und miteinander zu einem wirklich wilden Ritt geworfen, bei dem man manchmal geneigt ist, den Überblick zu verlieren. Aber zumindest das macht für mich ja zumindest gutes Serien-Storytelling aus, wenn die Autoren einen dann immer wieder irgendwann einholen und man dann doch wieder den Faden findet, den man gerade denkt, verloren zu haben. Und ich finde, das macht Mrs. Davis schon mal sehr, sehr gut.
Ja, mir fällt ein Rezensent ein, der geschrieben hat, man könnte die Serie auch überschreiben mit oder ihr den Titel geben, What the fuck is happening?
Ja.
Also und ein anderer, in einer anderen Rezension hat eben über die Serienmacher gesprochen, die eben auch sonst schon sehr wilde Formate produziert haben und hat gesagt, ja, in anderen Serien, da würden dann die Puzzleteile halt so nach und nach zusammen klicken und da hätte es eher den Eindruck, als hätte jemand 5000 Lego-Teile auf den Boden geworfen. So. Aber man muss schon sagen, gewisse Dinge, die fügen sich dann auch zusammen.
Definitiv.
Und was da an Genres und an Motiven wirklich von Western über Science Fiction über you name it, was da alles zusammenkommt, ist schon verrückt. Also ja.
Ich muss ja gleich mal am Anfang gestehen, dass ich noch nicht durch bin mit der Serie. Also ich bin, wie gesagt, es ist eine Miniserie, es sind 8 Folgen, aber die dauern auch immer irgendwie zwischen 40 und 60 Minuten.
Ja.
Und ich bin irgendwo in der Mitte, ich glaube bei 4 oder 5. Aber es fließt auch so in meiner Erinnerung ineinander. Ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, was davon in der 2. und was in der 4. Folge passiert ist, weil einfach so viel passiert. Und zu dem Ritt sozusagen auch durch die Genres habe ich mir auch gerade noch was angestrichen, was auch ein Rezensent gesagt hat, dass da eigentlich mindestens drei große Genres irgendwie um die Kontrolle kämpfen.
Mhm.
Einmal Thriller-Parody, wo es auch um Action-Hero-Modus sozusagen geht. So eine Black-Mirror-Dystopie, wo es eben um KI oder AI geht. Und dann aber auch irgendwie sowas, so eine halbernste Comedy, die irgendwie die Grenzen von Religion und Liebe und was wir irgendwie aus diesen Gründen tun, auslotet miteinander. Und das ist natürlich, aber auch das ist schon zu kurz gegriffen, weil da eben, wie ihr gesagt habt, so viel mehr noch drinsteckt mit Western. Und also man kann es eigentlich gar nicht alles fassen und Zeit verschwimmt und die Bilder verschwimmen irgendwie in Erinnerung an das, was alles passiert ist. Und wie gesagt, die Zuordnung zu dem, was es jetzt eigentlich ist, fällt schwer.
Aber
ja, es ist mir noch nie so schwer gefallen. den Inhalt oder die Storyline einer Serie irgendwie überhaupt im Kopf zusammenzukriegen, geschweige denn zu erklären.
Haben wir ja bisher auch noch nicht gemacht, ja, deswegen drucken wir uns ja,
ja,
nur
ja
davor.
Genau. Aber es macht schon auch Spaß. Ja. Man wird reingezogen, ja. Es ist sehr bildgewaltig, es ist nicht das totale Chaos, aber ich würde sagen, ein kontrolliertes Chaos. Oder wie würdest du sagen, Jay?
Ja, ich wollte gerade noch sagen, also ne, das hat schon. Also das sucht schon seinesgleichen an Vielfalt, diese Serie. Mhm. Aber ich finde tatsächlich, ich habe sie jetzt zum zweiten Mal gesehen als Vorbereitung hier auf den Talk heute. Und ich finde schon, dass sie dann doch als Gesamtkunstwerk, ist das schon nachvollziehbar. Also es ist nicht komplett mal so und mal so und mal so und mal so. Es bedient sich postmodern wirklich in allen möglichen Genres und allen möglichen Dingen, aber es ist schon eine stringente Geschichte, die halt eine Menge Ausflüge macht, die dann irgendwie, genau, also ich will damit nur sagen, wenn Leute jetzt denken, oh, das klingt aber kompliziert. Es ist auch sehr spannend und es ist auch sehr witzig und sehr unterhaltsam. Also lasst euch darauf
ruhig mal ein. Und es ist trotzdem auch kompliziert.
Ja.
Sorry, es ist trotzdem auch kompliziert.
Ja, das ist es auch. Aber es setzt sich ja nun mal auch mit der Existenz Gottes auseinander. Und das ist,
muss nicht immer kompliziert sein.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es so originell, auf welche Weise die Serie das tut, weil sie das eben nicht auf eine easy Weise tut, also entweder sich darüber lächerlich machend oder das Ganze, keine Ahnung, als religiösen Thriller inszenierend, sondern auf eine wirklich ernstzunehmende, postmoderne, reflektierende Weise, was Religion ist und was sie tut und eben mit der Frage, ob KI unter Umständen eines Tages mal an die Stelle von Gott treten könnte.
Ja.
Ne? Ich wollte gerade eine Frage stellen, aber die hebe ich mir vielleicht für später auf oder wir können da vielleicht später drauf zurückkommen. Meine Frage wäre nämlich, ob diese Frage oder die Auseinandersetzung mit Gott in der Serie auch funktionieren würde, wenn es nicht um diese KI, um Mrs. Davis als gottähnliches Wesen irgendwie gehen würde.
Ja, also ich glaube.
Aber darauf können wir später zurückkommen. Ja. Vielleicht müssen wir erstmal kurz inhaltlich.
Genau, vielleicht müssen wir erstmal erklären, worum es eigentlich geht. So genau. Zumindest grobe Storyline. Soll ich das mal kurz versuchen zusammenzufassen?
Ja, versuch doch mal eine Schneise zu legen.
Genau.
Hier.
Also, in welchem Jahr wir sind, wissen wir gar nicht. Present Day heißt es. Und in dieser Welt, die uns gezeigt wird, gibt es eine mächtige KI, die nennt sich in Amerika Mrs. Davis, in Italien Madonna, in Spanien Mama. Also die hat überall unterschiedliche Namen, aber es ist dieselbe KI, die sozusagen das Leben der Menschen viel leichter macht und viel schöner macht. Es wird so angedeutet, dass sowas wie Kriege und Konflikte in den Hintergrund getreten sind, weil diese KI schickt die Menschen immer wieder auf so kleine, herausfordernde Quests, also so Aufgaben, die erfüllen müssen, womit die Menschen dann beschäftigt sind und sich dann sozusagen damit dann im besten Falle irgendwelche Flügel verdienen können, die man dann im Handy sehen kann. Ne? Also das ist eine App, Mrs. Davis, die man auf dem Handy trägt und die zu einem dann über die Kopfhörer spricht und der man jede Frage stellen kann, die einen bewegt oder die man auch um Dinge bitten kann, die man braucht. Genau, und das ist sozusagen, also das ist quasi weltweit, es wird der Siegeszug der KI quasi beschrieben, wie das ist, wenn es die Super-KI gibt. Also ne, das ist nicht Chat-GPT, sondern es ist eine echte Super-KI, die wirklich auch Dinge kombiniert und die quasi, naja, die so wirkt, als ob sie eine wirklich eigene Persönlichkeit ist. So,
ja,
Jana?
Und das hast du schon so ein bisschen angesprochen, das ist schon so durchgeblitzt und die KI ist aber gut für die Menschen. Also die Menschen, also sag ich mal weitestgehend, sind die Menschen der KI wohlgesonnen. Also
es ist nicht Skynet.
Genau, es ist nicht so, dass die Menschen irgendwie sehr, sehr kritisch sind und irgendwie da eine Verschwörung oder sowas vermuten, sondern die KI ist gut für die Menschen und die Menschen profitieren davon, wie du sagst, wenn sie diese Aufgaben erfüllen. So, ich glaube, in irgendeiner Rezension stand auch sozusagen, wurde auch gesagt, so, die KI gibt den Menschen, was sie wollen. Also so sie genau. Befriedigt sie in ihren Bedürfnissen. So. Also die KI ist was grundsätzlich erstmal Positives.
Ja. Genau. Und dann haben wir sozusagen als Hauptcharaktere Schwester Simone mit bürgerlichem Namen Lizzie, also eine Nonne, und ihren alten Kinderfreund Riley, der sich einer Resistance gegen die KI angeschlossen hat oder die gegründet hat, eine kleine Gruppe von wackeren und etwas chaotischen Leuten, die versuchen, die KI zu bekämpfen oder die Menschen zu befreien aus der Sklaverei dieser KI. Und das sind so die beiden Hauptprotagonisten. Schwester Simone ist seit einigen Jahren Nonne. Das ist übrigens die ehemalige Partnerin von Riley. Sie ist quasi in den sie arbeitet nicht mit Mrs. Davis. Und sie ist auch nicht gut, auf sie zu sprechen, weil sie glaubt, dass Mrs. Davis mit dafür verantwortlich ist, dass ihr Vater bei einem Zaubertrick ums Leben gekommen ist. Übrigens, Zauberei, auch ein ganz großes Nebenthema dieser Serie, was aber natürlich auch als Metapher für Trickserei und Betrug steht. Sozusagen, ja. Darüber können wir vielleicht auch nochmal reden. Genau. So, und nun, und interessanterweise versucht Mrs. Davis immer wieder mit Schwester Simone irgendwie zusammenzukommen, also die dazu zu bringen, auf eine Quest zu gehen, aber die lenkt das immer ab, bis dann eines Tages ihr Gott sagt, dass sie den Heiligen Gral finden soll. Das war doch so, oder? Schmeiß ich das jetzt durcheinander? Und Mrs. Davis sie quasi auf die gleiche Spur setzt. Also es geht dann darum, den tatsächlichen Heiligen Gral zu finden. Und dann verspricht Mrs. Davis ihr, wenn sie den Gral findet, dann erfüllt sie ihr einen Wunsch. Und Schwester Simone bittet dann die KI, dass sie sich in diesem Fall dann abschaltet, dass sie quasi ihre eigene Existenz aufgibt. Und dem stimmt Mrs. Davis zu, also die KI. Und nun begeben sich dann Riley auf einen, wie gesagt, wilden Ritt durch auch verschiedene Länder. Das hat dann auch so ein bisschen was Agenten-Genre-mäßiges
Mission Impossible.
Mission Impossible auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und dabei werden dann auch ganz viele Nebenthemen eben so deren persönlichen Persönlichkeitsstrukturen und deren persönliche Lebensreise, ne? Also zum Beispiel, für die sind ja unterschiedliche Dinge wichtig. Die haben unterschiedliche Dinge, an denen sie, über die sie immer wieder stolpern, Simone und Riley. Und das ist auch ganz schön gemacht, wie dann auch immer wieder die KI im Grunde da mitspielt und die dann auf verschiedene Fährten setzt. Ja, und ich sag mal so, das soll mal als Ausgangsbeschreibung vielleicht reichen, oder? Um uns, weil so viel, also vielleicht kommen wir dann bei Schritt für Schritt, wenn wir über ein paar Themen der Serie sprechen, dann auch noch zu ein paar anderen Entwicklungen. Aber es spielen Geheimorden eine Rolle, es ist wirklich unfassbar, was da in 8 Folgen passiert. Das hat man so noch nicht so oft gesehen. Der Papst spielt mit, also es ist wirklich schon faszinierend.
Ja, ich finde das eigentlich sehr, ich finde das sehr treffend zusammengefasst oder zumindest vor Augen geführt, so was die Serie so durch die Episoden trägt, so diese ganz entscheidende Aufgabe von Simone oder den Deal, den sie mit der KI Mrs. Davis gemacht hat, ich besorge den Heiligen Gral und du schaltest dich dafür aus, wenn ich den Gral gefunden habe. So, das trägt eigentlich durch die ganzen Episoden durch. Und die Gespräche, die Simone, vielleicht muss man das schon hier sagen, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber die Beziehung dieser Nonne zu Gott wird sehr, sehr anschaulich gezeigt. Das wird in Form von tatsächlichen Begegnungen mit Jesus Christus, der aber eben in einem Falafelladen eigentlich mit der Simone dann spricht und sogar ein Verhältnis.
Sie sind ja verheiratet, ne? Sie als Nonne ist ja mit Jesus Christus verheiratet. Und so ist das dann durchaus auch recht intim, was bei diesen Treffen vor sich geht. Ich musste irgendwie so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Don Camillo und Peppone erinnert, so ein kleines bisschen daran denken, wie der alte Don Camillo in den Schwarz-Weiß-Filmen dann immer vor dem Kreuz steht und mit dem Gekreuzigten spricht, was ja dort auch schon recht intim und persönlich ist und so. Und das wird hier quasi nochmal um drei Nummern getoppt, weil du sozusagen tatsächlich eine Nonne einer Liebesbeziehung mit ihrem Mann Jay, immer wenn sie sich ins Gebet zurückzieht, betritt sie diesen Falafelladen. Und das ist schon, also das fand ich schon, also ehrlich gesagt, ich habe noch nirgendwo Gebet so intim umgesetzt gesehen wie in dieser Serie. Das fand ich schon sehr, sehr herausragend.
Also man muss vielleicht nochmal grundsätzlich dazu sagen, dass man von Anfang an so in dieses Nonnendasein von ihr auch so mit reingenommen wird. Also ich glaube, das ist noch die erste Folge, da ist sie noch in ihrem Orden und man sieht ihre Mitschwestern und sie trägt auch ihr Gewand permanent und nochmal, um das deutlich zu sagen, sie ist quasi mit Jesus verheiratet und Jesus erscheint in der Serie in Form dieser Person, Jay. Mhm. Und Jay ist ein Falafelverkäufer. Mhm. Ja. Also Jay arbeitet in einem Falafelladen und verkauft ihr Falafel. Und sie sitzt dann quasi immer am Tresen, spricht mit ihm, isst ihre Falafel und ist quasi mit ihm, also da, das ist ihr Gebet und das ist ihre Liebesbeziehung und ihre Heirat quasi mit Jesus.
Genau, und da gibt es dann eine Tür, hinter der quasi vermeintlich oder vermutlich Gott Vater, der Boss, sich befindet und die eigentlich auf weiten Strecken eben immer geschlossen bleibt und ihr Verhältnis, ihr religiöses Verhältnis läuft eben über Jay, über Jesus. Mhm. Und eben das ist, ich finde das schon, dass jetzt müssen wir dann die Jays auseinanderhalten, den Jay, mit dem wir hier sprechen.
Und Jesus, den Jay, Jesus Jay.
Genau, und der Popcorn Culture Jay hat ja vorhin gesagt, das ist auch eine sehr berührende Veranschaulichung des Gebets eigentlich, diese sexuellen Untertöne oder teilweise sogar explizit. Sie ist mit ihm verheiratet und hat quasi eine Liebesbeziehung zu ihm. So völlig fern von der Welt ist das natürlich nicht. Das hat man ja auch untersucht bei Klosterbrüdern, bei Mönchen, dass sie eben dann die Maria-Figur zum Teil auch sehr erotisiert haben, weil sie ja aufs Zölibat verpflichtet sind und dann werden dann diese religiösen Gegenüber werden auch erotisch aufgeladen und bei Nonnen war das umgekehrt auch mit Jesus teilweise der Fall. Also da wurde ganz viel reinprojiziert.
Ich fand das einfach so schön.
Es ergibt total...
Ich fand das einfach so schön, weil man ja natürlich sagt, eine Nonne ist verheiratet mit Jesus. Und das hat man ja so, wenn man so darüber spricht, keine Ahnung, da denkt man sich dabei nichts. Ja, klar, die lebt im Zölibat und ist verheiratet mit Jesus. So. Aber die Serie zeigt, was das bedeuten könnte, dass dann sozusagen eine Nonne ins Gebet geht und da so eine innige Begegnung mit ihrem Gott hat irgendwie. Also wie gesagt, das habe ich so noch nicht gesehen und das fand ich sehr spannend. Ich weiß gar nicht, aber interessant, dass du das jetzt sagst, Manu, dass das gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt ist.
Ich finde auch, ich finde, es ergibt total Sinn, weil also der Ehepartner, die Ehepartnerin ist ja das für viele Menschen das wichtigste Gegenüber im Leben. Also egal für wie lange oder ob die Ehe hält oder wie auch immer, aber zu dem Zeitpunkt, wo es so ist, ist es ja das wichtigste Gegenüber, mit dem einfach viel mehr geteilt wird als nur irgendwie das Wort und was einem am Tag begegnet, sondern eben auch viel, so viel Persönliches, und dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Form von Intimität, die natürlich auch erotische Aspekte mit sich bringt. Also wenn ich einem Menschen sehr, sehr nahe komme und auch nur übers Gespräch oder über meine Intimität oder über Persönliches, was ich mit einem Menschen teile, dann entsteht ja nicht nur Intimität und Nähe, sondern eben auch, kann eben auch Erotik oder eine gewisse Form von sexueller Anziehung sozusagen entstehen. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach dieses, eine Nonne ist mit Jesus verheiratet, einfach bis zum Ende durchgedacht.
Genau.
In dem Sinne. Genau. Also was bedeutet das? Und es bedeutet eben auch, dass dieses Gegenüber nicht nur wichtigstes Gegenüber für persönliche Fragestellungen ist, sondern eben auch gegenüber in einer Liebesbeziehung, die auch eine Form von Erotik mit sich bringt, auch einnehmen kann.
Ja. Und also man kann natürlich diese Sexualität auch eben einfach als auch symbolisch als Zeichen größter Intimität deuten, die Simone mit Jesus als Nonne, die mit ihm quasi durch diesen Eid, den sie ja leistet in einer der ersten Folgen, vermählt ist. Also so wurde das ja auch verstanden, eine geistliche Vermählung mit Christus.
Ja, und das Schöne ist ja, also finde ich, da ist die Serie durchaus sehr respektvoll. Ne? Es wird jetzt, das Ganze wird ja nicht irgendwie schlüpfrig.
Profanisiert.
Oder profanisiert, sondern es ist, also es wird irgendwie wirklich deutlich, dass das eine intime, sehr herzliche Beziehung ist. Und das hängt natürlich auch daran, dass diese Jesus-Figur, der Jay, dieser Falafel-Verkäufer, in ihrer Vorstellung, ne, man muss ja immer sagen, das ist ja im Gebet, sieht sie den immer. Also das ist kein Ort, an den sie irgendwo wie fahren könnte, sondern ne, sie geht ins Gebet. Und diese Figur ist ja auch schon sehr sympathisch. Also es ist, ich finde, eine sehr schöne Jesus-Darstellung, wie sie das gemacht haben. Das ganze Ding ist ja, hat ja was von einer Parabel, die Serie, von einer Grotesken, von einer Satire, von einer auch Parodie. Aber ich finde, an der Stelle wird jetzt Jesus nicht lächerlich gemacht oder so, sondern es wird durchaus irgendwie deutlich, die Faszination, die auch für Schwester Simone von dem ausgeht. Ne? Und überhaupt die Entscheidung, Nonne zu werden, kommt quasi, das wird dann später auch gezeigt, kommt aus einer Art mystischen Begegnung, die sie mit diesem Jesus hatte, in einem besonderen Moment ihres Lebens, der sie dann dazu gebracht hat, seine Frau werden zu wollen, sozusagen.
Ja.
Ich finde, nicht nur in Bezug auf sie als Nonne oder auch in Bezug auf Jesus Jay sozusagen, sondern auch in Bezug auf die anderen religiösen Figuren oder Thematiken, wie zum Beispiel eben dieser Heilige Gral oder die Schwesternschaft oder was es dann noch alles in die Richtung gibt, schafft es die Serie, zumindest soweit ich es gesehen habe, in vielen Teilen relativ wertfrei damit umzugehen.
Ja.
Also so, es wird einfach so dargestellt, als wenn es einfach so ist. Also das ist einfach, also auch die Geschichte jetzt zum Beispiel eben mit dem Heiligen Gral, die wir ja von Anfang an so ein bisschen begleiten. Da geht es dann um den Templerorden und sowas. Und da ist aber kein Moment, wo man das Gefühl hat, das wird hier gerade in den Dreck gezogen, sondern es ist einfach so, als wenn das quasi einfach als Teil der Geschichte erzählt wird. Und dass das Dinge sind, die irgendwie Teil zu dieser Geschichte, auch zu der Menschheitsgeschichte, irgendwie einfach dazugehören.
Ja, es ist schwer zu beschreiben, weil es ist ja zum Teil auch, es ist ja auch total grotesk. Voll, also ich meine, Jesus als Besitzer eines Falafelladens und so, aber es ist eben nicht verblödelt.
Nein,
irgendwie.
Gar nicht.
Es ist nicht so, es ist auf eine ganz eigenartige Weise irgendwie dekontextualisiert oder rekontextualisiert.
Sehr ernsthaft trotzdem.
Aber es, ja, irgendwie, und man nimmt ihr das auch ab. Es ist jetzt, die Frau ist irgendwie, die ist mit Überzeugung Nonne geworden und hat diese lebendige Jesus-Beziehung und wird dann halt in alle möglichen Dinge da rein verwickelt.
Wobei man sagen muss, die Frage, ob das real ist oder nur eine Vorstellung quasi, die spielt während der ganzen Serie eine wichtige Rolle. Und da, ich will da auch gar nicht spoilern, sozusagen, das läuft auch, also die Serie läuft auch wirklich auf die Frage nach der Existenz Gottes ein Stück weit zu. Also gibt es Gott wirklich oder ist es Vorstellung? Nur in Gänsefüßen eine schöne Vorstellung. Und wie gesagt, das wird ja dann immer auch mit dieser mit der Frage nach Mrs. Davis verknüpft, die ja quasi an die Stelle Gottes getreten ist für die Menschen und die einfach eine Art von Gott ist, der halt auch echt funktioniert. Also es gibt dann eine Situation, wo Schwester Simon 1 Million Euro braucht und dann bittet sie
für einen Kuchen.
Genau, für einen Kuchen. Und dann bittet sie die KI, Mrs. Davis, um Hilfe. Und die lässt dann alle möglichen Menschen hier mit 20-Euro-Scheinen in Italien, in Rom auf sie zulaufen. Und die stecken ihr diese 20 Euro zu, bis sie quasi 1 Million Euro zusammen hat. Also quasi das, was wir, wenn wir so christlich an Zeugnisse denken, wird dort quasi gezeigt im großen Stil, ne? Wenn jemand sagt, ja, und dann hatte ich Geldprobleme und dann habe ich gebetet und plötzlich hatte ich einen Briefumschlag in meinem Briefkasten.
Postfach,
und da war genau der Betrag drin, um den ich gebetet habe. Ne? Es gibt ja manchmal so christliche Zeugnisse. Und das wird hier quasi mit der KI durchgespielt, quasi abrufbar. Und in dem Sinne ist es ja in unserem normalen christlichen Leben zumindest selten, dass es abrufbar ist.
Das finde ich spannend, dass du das gerade so parallelisierst, weil ich nämlich gerade gedacht habe, dass das Konzept Gott, also zumindest für mich auch nur dahingehend funktioniert, als dass es eben nicht abrufbar ist. Beziehungsweise ja auch die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, die erzählt werden, sind ja alles Geschichten, die erzählen, die von der Welt erzählen und erzählen, warum Dinge passiert sind, die Menschen sich nicht erklären konnten. Wofür dann ganz häufig Gott sozusagen der Grund ist. Also es sind ja ganz viele Geschichten, von denen wir lesen, wo Dinge passiert sind und Menschen dachten sich, warum ist das jetzt so passiert? Und dann wurde immer Gott als Grund genannt dafür, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, weil die Menschen es sich nicht erklären konnten. Und das ist ja bei Mrs. Davis quasi in dem Sinne mit der KI genau andersrum. Also es passieren Dinge und die Menschen können sich es genau erklären und können genau sagen, es passiert, weil ich KI darum gebeten habe. Also ich kriege jetzt die 1 Million, weil ich darum gebeten habe und die Menschen stecken mir alle 20-Euro-Scheine zu.
Ja, aber es gibt doch schon die Parallelisierung meinetwegen in der Bibel, dass Gott Menschen auf eine Quest schickt. Ne? Meinetwegen Mose, geh nach Ägypten und befreie mein Volk. So, und dann geht Mose und braucht dabei dann immer mal wieder Gottes Hilfe und dann kommen die Plagen, die macht dann Gott übernatürlich und so weiter, ne? Und das ist hier quasi schon ein bisschen parallelisiert mit der KI, die ja auch die Menschen auf eine Quest schickt immer wieder, die eben ähnlich wie man das zumindest aus solchen Bibelgeschichten kennt, direkt ansprechbar ist. Ja, und die halt, so wie in der Bibel auch, also das meinte ich, glaube ich, vorhin, weil in der Bibel scheint das ja auch immer zu funktionieren. Oder zumindest oft.
Das finde ich halt nicht.
Ja, also zumindest in manchen Geschichten. Also, du hast schon recht, es gibt die Hiob-Geschichte, es gibt eine Menge, also es gibt auch die Gegenerzählungen, aber es gibt zumindest so Geschichten wie die Erzväter und die Moses-Geschichte und so weiter, wo das so zumindest sehr praktisch Gottes Eingreifen zu sehen ist und man und es nicht nur über eine Deutung läuft. Also natürlich ist das Ganze eine Deutung, das ist schon klar. Aber in der Geschichte wirkt es so, als ob der Dornbusch spricht und als ob der Mose einen direkten Auftrag kriegt und als ob die Plagen kommen, wenn sie kommen sollen und so weiter und so fort.
Ich bin halt immer auf der Ebene der Deutung. Ich bin halt immer auf der Ebene, dass es bereits eine Deutung ist und dass die Menschen sich diese Geschichten von dem brennenden Dornbusch so erzählen müssen, dass Gott sie in dem Moment direkt erhört hat, um sich solche Dinge einfach zu erklären. So. Und auf der Ebene finde ich es aber auch spannend, wenn man das irgendwie im Verhältnis zu der KI und zu Mrs. Davis sieht. Also wenn man jetzt sozusagen Mrs. Davis, das war meine Frage von vorhin, die KI rausnehmen würde, dann ließe sich ja auch das, was die Menschen einfach alles so machen in der Serie, auch wäre ja auch überhaupt gar nicht mehr konsistent.
Nee. Ja, aber ich hänge jetzt da ein bisschen, ich finde das eine spannende Spur und ich bin nicht sicher, ob ich
das jetzt... Vielleicht haben wir uns verrannt.
Nee, aber ich finde das spannend, diese Frage der Erklärbarkeit. Mhm. Es ist doch so, die Simone hat doch im Gebet in diesem Falafelladen, in dem sie sich mit Jesus unterhält, da kriegt sie ja von Jesus auch Quests zugestellt. Also nicht nur Mrs. Davis verteilt quasi Aufgaben, sondern Jesus gibt ihr auch dann so, ich glaube, Konterfeis von Personen und dann zieht sie aus und das sind ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind das ja eigentlich Betrüger oder sogar eben so Zauberer, die Leute hinters Licht führen,
genau.
Und sie entlarvt die dann. Ich habe das so verstanden, dass sie quasi die Leute entlarven soll, die eben den Raum des Glaubens und des Geheimnisvollen irgendwie schmälern oder streitig machen. Also die Zauberer tun so, als wäre das Magie, als wäre das geheimnisvoll und so, aber es ist ein doppelter Boden, es ist eine Kunstpuppe, es ist Kunstblut,
eine Kuh,
es ist ja genau,
no, also, eine
Klappkuh, genau. Die Leute, die Premiere, die erste Folge sehen, die werden wissen, wovon wir jetzt sprechen. Und die werden quasi entlarvt. Weil ich hab mir das irgendwie so gedacht, weil die halt für diese erklärbare Welt stehen, die Mrs. Davis eigentlich auch vertritt. Also bei Mrs. Davis passieren ganz wunderbare Dinge, die sind aber erklärbar. Ja. Die hat sie quasi orchestriert.
Genau.
Und Glaube geht über das Erklärbare hinaus irgendwie. Und die Jesus und Simone arbeiten in ihren Quests daran, eben diesen Raum des Glaubens irgendwie
hochzuhalten. Ja, ganz genau. Und eine der Grundfragen ist ja, wie oft bei Damien Lindelof, darum ging es auch bei Lost in der Serie zu ganz großem Maß, bei The Leftovers und selbst bei Watchmen kann man das finden. Da geht es immer wieder um die Frage, was ist real und was sind Tricks? Also wo werden Menschen quasi in eine Art Glauben hineingeführt und ausgetrickst, ne? So wie mit Magie, also so wie mit dem Bühnenzauberer. Und was ist real? Und deswegen natürlich auch die Frage, ist ihre Jesus-Begegnung, ist die real oder trickst sie sich selber aus, sozusagen?
Aha, ja.
Ne? Und genauso eben die KI, der Algorithmus, wie sie immer sagt, es ist keine sie, es ist ein S. Ja. auch hier die Frage, wie ist das real oder ist es nur ein Trick? Also ist das ein tatsächlicher Gottesersatz? Kann die KI das liefern, was Menschen im Glauben an Gott finden? Auch wenn die KI besser funktioniert sozusagen, also leichter abrufbar ist, der Gott ist, den man gerne hätte, wenn man in Not ist und irgendwie was braucht sozusagen.
Aber so funktioniert Gott ja nicht.
Ja, genau. Genau. Und die Frage, die dahinter steht, ist eben, was ist real und was sind Tricks? Was ist Betrug?
Ja.
Und das finde ich super spannend.
Also lasst uns doch an der Spur, mir ist jetzt der Gedanke noch gekommen, du hast das kurz angetippt, die Simone legt großen Wert darauf, eben Mrs. Davis nicht eine Sie zu nennen, sondern ein Es. Sie wehrt sich gegen diese Personifizierung der KI. Übrigens ein Riesenthema, auch in der Art, wie wir heute von KI sprechen. Ich habe ja mit Peter Hempelmann ein Gespräch geführt über oder zwei über KI, wo er auch mit Nachdruck immer gesagt hat, lass uns nicht immer davon sprechen, dass die KI denkt, dass die KI weiß auch nicht, was kann und handelt und tut und so, weil wir damit die KI immer personifizieren und anthropomorphisieren. Ja. Und genau dagegen wehrt sich auch Simone immer und sagt, das ist ein Ace, das ist ein Algorithmus. Sie will auch ihren Namen gar nicht sagen, Mrs. Davis, und diese ganzen auch schon fast Kosenamen. An manchen Orten wird sie ja eben Mama genannt und so. Dagegen wehrt sie sich, weil sie eben im, weil sie eben eine ganz persönliche, personifizierte, intime Beziehung zu Jesus hat.
Genau.
Zu diesem, das ist ganz nahe, das ist ein Er, das ist ein Gegenüber, das ist ein Du. Und Miss David ist nur ein Es. Darauf legt sie großen Wert. Und wir sind jetzt in einer Zeit, in der diese Grenze auch ein bisschen zu verschwimmen droht, oder?
Ich finde das ganz spannend, weil ich darüber in meinem anderen Podcast, I Feel You, mit einer Psychologieprofessorin und Psychoanalytikerin lange gesprochen habe, wo es eben um Bedürfnisbefriedigung geht und auch darüber sozusagen, wie wir mit KI umgehen und sozusagen, ob es in Beziehungen darum geht, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden oder ob Beziehungen nur Beziehungen sind und ein Gegenüber nur ein Gegenüber sein kann, wenn etwas, wir haben das salopp gesagt, Unverfügbares entsteht oder wenn ein unverfügbarer Aspekt dabei ist oder eben auch ich mich an meinem Gegenüber reiben kann, wenn es nicht nur darum geht, meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern ich sozusagen auch Kontra bekomme oder mich mit jemandem auf Augenhöhe unterhalte, der eine eigenständige Person ist, die mir nicht nur das gibt, was ich brauche meine Zustimmung oder mir Honig ums Maul schmiert, sondern dass Beziehung nur funktioniert, wenn immer dieser unverfügbare und auch unwiederholbare Aspekt dabei ist. Das war auch noch ein Aspekt, dass wir gesagt haben, Beziehung muss immer auch unwiederholbar sein. Also ein Gespräch, was ich jetzt hier mit Manu oder mit dir, Jay, führe, das würden wir morgen so nicht führen.
Ja.
Und das wäre auch in der Stunde ein anderes Gespräch.
Ja. Ja.
Und das kann sich nur, also wir können das jetzt aufnehmen, aber es kann sich nicht in der Form wiederholen.
Ja.
Und so sind ja Kommunikation oder Beziehung auch zu KI, das wäre die Frage, ob das in dem Sinne wiederholbar wäre, weil ich die gleichen Antworten auf dieselbe Frage bekommen würde. Zum Beispiel, weil der Algorithmus vielleicht gleich bleibt oder genau, ob da eben das überhaupt gar nicht eine Beziehung sein kann und gar nicht ein richtiges Gegenüber sein kann, weil dieses unwiederholbare, unverfügbare Gegenüber eben nicht gegeben ist.
Ja, und ich meine, also die finde ich super spannend, was du gerade sagst, Jana, und auch gerade sozusagen auf theologisch gedeutet, spielt das, glaube ich, dann eben tatsächlich eine wichtige Rolle, dass Gott nicht verfügbar ist, dass Gott eben auch immer ein Stück weit Geheimnis ist. Und ich meine, das wird in der Serie mit der KI schon auch schön gemacht, also dass sie so göttlich wirkt und agiert und diese Illusion bei den Menschen hervorruft, sodass, keine Ahnung, der Papst seinen eigentlichen Glauben verliert und lieber bei der KI andockt als beim tatsächlichen Glauben, weil der ihn enttäuscht hat, aber die KI eben nicht. So, und die Illusion aber, also, und deswegen wieder, ne, was ist real und was ist Trick? Was ist quasi, was ist echt und was ist vorgetäuscht sozusagen. Auch hier wieder, die KI macht das ziemlich gut. Die macht das, die spiegelt auch dieses Du, also Du-Sein, ziemlich gut wieder. Also die man nimmt ihr das erstmal ab. Und die Frage ist halt, kann das an so eine Stelle treten?
Ja. Ja, und der Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, quasi umgedreht, die Frage, ob es nicht Formen des Glaubens oder der Gottesbeziehung gibt, in der wir eigentlich Gott zu einer KI machen, zu einer künstlichen Intelligenz. Also in der wir quasi, was ich meine ist, wenn wir versuchen, uns Gott habbar zu machen, Gott verfügbar zu machen, wenn wir irgendwelche so Mechanismen, Glaubensmechanismen irgendwie einbauen und das Gefühl haben, du musst nur
drei Vater unser und genau, fünf Ave Maria beten.
Genau, so und so viele Rosenkränze oder auch charismatisch pfingstlich gewendet, du musst nur diese Dinge proklamieren, du musst irgendwie da spenden und dann wird das zurückkommen, du musst das geben. Dann wenn wir so diese Automatismen in den Glauben einbauen, die uns ja Sicherheit geben und die uns Gott auch ein Stück weit verfügbar machen wollen, dann entpersonifizieren und entanthropomorphisieren wir Gott eigentlich wieder und machen aus ihm eine künstliche Intelligenz, ein irgendwie algorithmisches Gegenüber, dem wir bestimmte Dinge einspeisen, um bestimmte Ergebnisse rauszukriegen.
Wobei, ich finde, ein Stück weit, also zumindest funktioniert auch der Jesus von Simon so. Zwar nicht im Sinne des Erfüllungsgehilfen von ich brauche mal eben 1000 Euro oder so, aber von dem, wonach sie sich sehnt. Also auch der ist ja immer da. Ne? Sie schließt die Augen und betritt diesen Falafelladen. Und fast immer, es gibt eine Szene, wo sie ihn dann suchen muss und so. Aber in der Regel ist er dann da und wartet auf sie und lächelt sie an und sie fühlt sich geliebt und sie liebt ihn zurück und so weiter. Also ne, ich will nur sagen, auch hier stellt sich, finde ich, schon die Frage, wie real ist denn das? Und ist diese auch religiöse Gottesvorstellung, also dieses, was sie da im Gebet erlebt, wie viel ist hier von Trick? Also, und wie viel ist hier von real? Also, wie viel ist hier sich selbst vorgemacht und aus der Projektion heraus? Manu, ihr habt ja neulich bei Ausgeglaubt über das Thema lang gesprochen, Gott als Projektion. Ne? Inwiefern begegnet sie nur ihrer eigenen Projektion, ihrem Wunsch Jesus oder ist er real? So, also das finde ich, hat schon eine Parallelität, die man auch uns religiöse Menschen durchaus fragen kann. Selbst wenn der Glaube sophisticateder ist als nur ich brauche jetzt 1000 Euro, lieber Gott, gib mir die oder so. Wisst ihr, was ich meine?
Ich würde da versuchen, Manus und dein Gedanke, Jay, ein bisschen zusammenzubringen, weil ich die Frage von Manu sehr spannend finde. Also inwiefern wir Gott sozusagen depersonifizieren. Das war mit dem Gedanken oder mit der Frage, die Jay, du reingebracht hast. Ich glaube, dass sie quasi ja immer in ihr Gedankenkonstrukt geht.
Ja.
Und dass es personalisiert ist. Das ist so ihr personalisiertes Gedankenkonstrukt. Dass sie erhebt aber mit diesem Konstrukt, glaube ich, keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Also dieser Jesus, der Falafelverkäufer, der ihr begegnet, begegnet ja nicht in genau der Form auch ihrer Mitschwester. Wisst ihr, was ich meine oder worauf ich hinaus will? Also du hast ja so ein bisschen die Frage gestellt, wenn wir nur 5 Rosenkränze und 3 Ave Maria beten, dann passiert das und das. Mhm. Und das ist ja so die Anfrage, Gott, also eine Anfrage zu depersonifizieren und ein allgemeingültiges Rezept sozusagen zu finden.
Genau.
Und ich glaube aber, dass das, was bei ihr dargestellt wird, er ist verfügbar, ist eine Verfügbarkeit, die nur in ihrem Geist funktioniert. Und die für sie keine Allgemeingültigkeit hat, sondern sozusagen nur in ihrem Geist, in ihrer ganz persönlichen Gottesbeziehung funktioniert, die aber nichts damit zu tun hat, dass wenn sie jetzt das und das tut in diesem Falafelladen, dass das dann auch konkrete Auswirkungen vielleicht auch auf die Außenwelt hat, sondern vielleicht nur auf sich selbst in Beziehung zu der Außenwelt, aber nicht im Sinne von einem einer allgemeingültigen Verfügbarkeit des Falafelverkäufers. Wisst ihr ungefähr, worauf ich hinaus will?
Ja, also dieses subjektive Moment auch in ihrer Gottesbeziehung. Mhm. Und es, ich glaube, es ist natürlich komplexer. Ich würde ja auch nicht sagen wollen, der richtige, wahre Glaube hat mit unseren Bedürfnissen und Sehnsüchten nichts zu tun. Mhm. Also das würde ich auch nicht sagen wollen. Es ist ja gerade ein Kennzeichen auch oder ein Grund, warum Religiosität über Jahrtausende hinweg nicht tot zu kriegen ist und die Säkularisierung und alle und auch die Elektrifizierung und KI-isierung dieser Welt überleben wird, weil in der Religion, in der Religiosität, in der Spiritualität, im Glauben halt auch ganz fundamentale existenzielle Bedürfnisse des Menschen angesprochen werden. Aber eben, es bleibt immer dieser unverfügbare, so wie du das gesagt hast, dieser unwiederholbare, dieser unverfügbare Rest, auch diese Dimension, wo man sagen muss, ich kann mir das jetzt nicht zurechtlegen, ich kann mir das jetzt nicht erklären, ich kriege jetzt auch nicht das von meinem Gott, was ich mir eigentlich erwartet oder erbeten habe. Und irgendwo manche Leute finden dann doch noch genügend Grund, an diesem Glauben festzuhalten.
Ja.
Weil der Glaube für sie noch mehr ist oder nicht aufgeht in der Bedürfnisbefriedigung oder nicht aufgeht in diesem automatisierten ich kriege, was man mir versprochen hat.
Vielleicht ist es genau das andere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir spreche, von meinem ganz persönlichen Glauben, dann hat es auch ganz viel damit zu tun, dass es genau das nicht ist. Ich krieg nicht das, was mir versprochen wird, oder meine Bedürfnisse werden nicht zwingend befriedigt.
Ja.
Aber ich halte an etwas fest.
Mhm.
Und das kann ich tun, egal ob meine Bedürfnisse befriedigt werden oder auch nicht.
Ja.
Und vielleicht ist das, sich an etwas festhalten, auch ein Teil von dieser, von meinem ganz persönlichen Falafelverkäufer oder meiner ganz persönlichen Gottesbeziehung, die irgendwie da ist oder auch nicht da ist, und dass ich auch manchmal irgendwie in dieses Diner gehe und den Verkäufer gerade nicht finde, sozusagen, um jetzt bei dieser Metapher zu bleiben.
Ja.
Und manchmal gibt's keine Falafel mehr oder irgendwas ist aus oder sowas.
Ja.
Aber ich halte mich daran fest, dass ich dahin gehen kann in meinem Kopf, in meinem Geist, und dass ich daran glaube, dass es diesen Ort oder dieses Konstrukt oder diesen Gott in dem Sinne für mich trotzdem gibt,
ja,
unabhängig davon, ob Bedürfnisse befriedigt werden oder nicht.
Ganz genau. Und ich würde sogar quasi nicht einen draufsetzen, sondern noch eine andere Perspektive reingeben. Also ich finde, der, was beim Glauben, oder jetzt spreche ich mal auch von meinem persönlichen Glauben an Gott, was da sehr wichtig ist, ist nicht nur, dass ich mich an was festhalten kann, sondern dass ich glaube, dass da etwas an mir festhält, ne? Und zu mir steht. Und auch wenn ich quasi die Bedürfnisbefriedigung ungenügend ist, oder selbst meine mystischen Erfahrungen überhaupt nicht vergleichbar sind mit dem, was uns hier von Schwester Simon gezeigt wird, der Glaube daran, dass es etwas Größeres gibt als ich, was das Universum zusammenhält, sage ich jetzt mal, und dass das an mir persönlich festhält. Nicht als Tool, sondern als du, als Gegenüber, als gute Macht, ne? Bonhoeffer von guten Mächten wunderbar geborgen. So, daran denke ich da irgendwie. Das ist so für mich ein ganz wichtiger Grund zu glauben. Und dann geht es gar nicht unbedingt darum, ob ich das in jedem Augenblick meines Lebens sehen kann. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
Voll. Ich könnte da jetzt gerade mal spontan ein Bibelzitat einwerfen.
Oh, sehr schön. Sehr schön. Jana, go for it.
Ja, aus meinem Lieblingsbuch, tatsächlich auch mein Lieblingsbibelzitat, was irgendwie gerade ganz passend ist zu dem, was du gesagt hast, Jay. Und zwar ist es aus dem Prediger Salomo oder Kohelet. Nach dem Gedicht der Zeit, alles hat seine Zeit, folgt so ein Vers, Kapitel 3, Vers 11, den ich sehr tröstlich finde und der so ein bisschen auf das referiert, was du gerade gesagt hast. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Er ist in diesem Fall Gott. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, welches Gott gewirkt hat, nicht von Anfang bis zum Ende verstehen vermag.
Ja.
Also wir.
Sehr schön.
Wir haben irgendwie eine Funken, eine Idee, ein Moment, irgendwas in uns, was festhält oder was, an was wir uns festhalten, was aber vielleicht auch an uns festhält, was wir aber überhaupt gar nicht, wo wir gar nicht den Anspruch haben müssen, das verstehen zu können. Zumindest nicht vom Anfang bis zum Ende. Und manchmal haben wir vielleicht Momente, in denen wir verstehen oder meinen zu verstehen und irgendwelche kleinen Erkenntnisse haben. Und ganz häufig haben wir das aber nicht. Und trotzdem wissen wir, dass da dieser Funke an Ewigkeit oder dieser Glaube oder dieses Festhalten irgendwie in uns gelegt wurde. Diese ja. Vorstellung finde ich sehr schön in diesem Vers.
Wundervoll. Aber jetzt trotzdem noch mal die Frage auch an euch. Aber die Versuchung, die der Gott namens Mrs. Davis darstellt, so ein verfügbarer, funktionierender Gott oder meinetwegen, jetzt könnte man ja auch sagen, The Secret, ich bestelle beim Universum oder wie
ja, ja.
was man da alles ne, für Ausdrücke heutzutage hat. Also das ist, oder biblisch gesprochen, das goldene Kalb, was da ist, was man anfassen kann, um das man tanzen kann, so. Das ist ja, also ich finde, die Versuchung ist schon da. Also deswegen finde ich diese Serie auch so gut, weil sie das einem so vor Augen führt und man sich eben fragt, dann, was für einen Gott will ich denn? Will ich einen Gott, der verfügbar ist? Und ehrlich gesagt, ja, den hätte ich schon oft gerne. Also deswegen sage ich, die Versuchung ist da, aber den kriege ich nicht. Und das wiederum setzt mich auf die Reise, finde ich, dem Leben und auf die Gottessuche und dann damit Gott tiefer zu begegnen. Und so läuft es dann übrigens auch in der Serie im Grunde. Als wenn ich tatsächlich auf der Schwelle stehen bleibe, dass Gott so eine so abrufbar ist. Wie geht euch das?
Ich brauche keinen abrufbaren Gott.
Naja. Ja, also natürlich würde ich das ja auch nicht wollen, weil ich ja irgendwie auch nicht glaube, dass es den Gott gibt, sondern einfach dann den Verdacht hätte, dass ich mir das so zurechtgelegt habe.
Genau, aber Leute, darf ich jetzt mal ganz kurz fragen? Also mir ist ein Kind gestorben. Jetzt mal echt den Hammer. Und ich habe am Abend, bevor dieses Kind gestorben ist, es ins Bettchen gelegt und den lieben Gott gebeten, es zu beschützen. Und am nächsten Tag, als der Notarzt da war und alles Mögliche, habe ich auf meinen Knien gelegen und gefleht, dass Gott dieses Leben erhält. Also ganz ehrlich, an diesem Punkt hätte ich gerne einen Gott gehabt, der funktioniert. Also erzählt mir doch nicht, dass das egal ist. Das ist mir, wenn es einem gut geht und der Wohlstand und bla bla bla, verstehe ich das alles, dass man Gott als Transzendenz und bla bla bla. Aber man hat doch Momente, in denen man gerne hätte, dass Gott funktioniert.
Ja.
Aber bei mir ist es so, dass ich mich in den Momenten, also ich verstehe total, was du sagst. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich in der Situation nicht war und ich bin. Aber klar, habe ich auch persönliche Tiefschläge erlebt. So, ich glaube, darüber müssen wir nicht streiten, dass jeder nicht diesen Moment hat, aber auch tiefe Momente irgendwie in seinem Leben erlebt hat. Und ich habe in diesem Moment, also Gott war mir da einfach fern. Also er war da einfach weg eine Zeit lang für mich. Und es war nicht dieses, ich klag nicht jemanden an im Sinne von, ich hätte gerne, warum hast du das zugelassen? Also ich hatte nicht dieses Anklagende, was wir vielleicht in Hiob oder in anderen späten AT-Schriften haben, sondern ich hatte eher dieses Moment von, da ist gerade nichts mehr. Diese Beziehung ist gerade nicht mehr da irgendwie.
Ja, wo man dann schon, also man ist noch nicht einmal mehr enttäuscht, weil man das Gefühl hat, da ist jetzt gerade kein Anschluss unter dieser Nummer
genau,
irgendwie.
Genau, ja? Genau, ja. Also so ist es bei mir ja. In dem Moment gewesen.
Ich glaube, ich habe beides schon erlebt. Ich habe auch diesen Moment auch sehr, für mich biografisch sehr einschneidend in unserer Familie, als unser ganz, also vergleichbar vielleicht mit dem, was Jay erzählt hat, unsere Eltern für unsere Autofahrt gebetet haben und wir dann noch und noch wirklich so Gottes Segen erbeten haben für diese Autofahrt, sogar für eine ganz bestimmte einen bestimmten Streckenabschnitt, der immer so so gefährlich ist, weil keine Leitplanken da war und es so steil hochgeht und wir noch besonders dafür gebetet haben, dass wir auch da irgendwie sicher durchkommen und wir sind in diesem Streckenabschnitt dann abgestürzt mit dem Auto und das hat unser Leben für immer verändert. Brav. Und das ist mir auch bleibend in Erinnerung geblieben, diese Segensgebete, diese Bittgebete zu Beginn der Reise und dann die Erfahrung, dass wir just an diesem Moment und in dieser Fahrt und auf dieser Strecke mit dem Auto abstürzen. Und ich habe da habe ich auch so, natürlich, das hat sich mir auch eingebrannt als Beispiele dafür, dass halt der Glaube dann manchmal dir wirklich nicht gibt, was er verspricht oder was man sich selbst von ihm versprochen hat. So. Und selbstverständlich hätte ich mir da auch gewünscht, irgendwie, es gäbe eine Möglichkeit, Gebete zu sprechen, in denen man auch wirklich mit Gütesiegel und Garantie kriegt, worum man gebeten hat.
Die AGB angehakt hat.
Genau, zumindest wenn man das Gefühl hat, es ist ein völlig legitimer und nachvollziehbarer und überhaupt nicht unverschämter Wunsch. Da ist diese Unverfügbarkeit. Es ist halt dann so, ich würde das gar nicht mehr, nicht mal unbedingt unter Unverfügbarkeit Gottes verbuchen. Also weil ich halt nicht diese Gottesvorstellung habe, dass Gott aus Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind, jetzt unser Auto hat abstürzen lassen und meinen Bruder durch ein Schädel-Hirn-Trauma dann in einen Zustand der geistigen und körperlichen Beeinträchtigung gebracht hat und so, dass Gott sich dabei irgendetwas gedacht hat und ich habe den unverfügbaren Gott halt einfach nicht verstanden, sondern ich denk dann eher life sucks oder denk ja, Gott hat halt auch die Geschehnisse in dieser Geschichte nicht in einer Art und Weise im Griff, in der er jetzt hier und da einfach physische Objekte herumschieben und irgendwelche Krankheiten verhindern könnte oder so. Aber tja.
Ja, mir ging es auch gar nicht darum, ob Gott das nun kann oder nicht. Ich wollte nur darauf...
Ja, ich habe dich auch nicht so verstanden.
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es schon Momente im Leben gibt, wo es ganz schön wäre, wenn Gott wie die KI funktionieren würde. Ne? Und dass es dann manchmal ganz schön hart sein kann, dass Gott unverfügbar ist oder wir das nicht verstehen oder wir nicht das bekommen, was wir uns ersehnen, weil es ja eben auch, eben, wie du gerade sagtest, jetzt auch nicht immer nur um profane Wünsche geht, sondern auch, auch manchmal eben tatsächlich um offensichtlich gute Dinge sozusagen.
Ja.
Ja, genau.
Und ich glaube auch, dass dieses Motiv, das zieht sich schon auch durch die Serie Miss Davis hindurch, so diese Frage der Verfügbarkeit und der Erklärbarkeit. Da gab es ja auch ein Buch von Hartmut Rosa, der das immer wieder stark gemacht hat, dieser Soziologe, ein Buch zum Thema Unverfügbarkeit, wo er auch darauf pocht, dass eigentlich die Dinge im Leben, die uns besonders viel bedeuten, die sich besonders tief in unserer Seele festhaken, die uns besonders existenziell betreffen, eigentlich allesamt ein unverfügbares Element haben. Okay. Und ich glaube, ich habe an einer Stelle gelesen, eben auch zu der Serie Mrs. Davis, so dieser Vergleich, jahrhundertelang hat Religion die alle Aspekte unseres Lebens bestimmt und mit beeinflusst, also von der Lebensführung über Berufsverständnis, Arbeitsethos, Familien, Verständnis, Sexualethik und so weiter. Die Religion hat alles durchdrungen. Und jetzt hat dieser Rezensent die Frage gestellt, wenn die Technologie die gleiche Art von weltgestaltender Macht hat, was passiert dann mit uns? Und das ist ja eine Überlegung, die Miss Davis diese Serie auch durchspielt, wenn die KI sämtliche Lebensbereiche mitprägt. Und wir sind ja schon auf halbem Wege, sind wir ja schon da. Also die Beziehungen kommen weitgehend über Dating-Apps und Tinder und you name it zustande. Sexualität wird über wie heißt es nochmal, dieses OnlyFans und YouPorn und weiß nicht was geregelt. Arbeit, KI und überhaupt Digitalität ist aus Arbeit und Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Und die Frage ist, verlieren wir dann dieses Bewusstsein für die Unverfügbarkeit des Lebens? Oder holt sie uns dann umso klarer wieder ein, weil wir merken vielleicht nach 1000, das kann ja auch super gehen mit diesen Tinder-Dates, habe ich mir sagen lassen, aber nach 1000 vergeblichen Versuchen über irgendeine Dating-Plattform die wahre Liebe zu finden, stoßen wir dann irgendwie im Supermarkt auf jemanden und denken, ah, hallo, und es klickt oder so.
Ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, letzteres, ich glaube, sie holt uns ein. Weil, also es ist ja, ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken. Also klar, die Technologie ist soweit fortgeschritten und wir wissen viel mehr und ganz viel mehr ist abrufbar und kontrollierbar für uns. Wofür brauchen wir das? Wir brauchen das einfach nur für unser Gehirn, weil alles, was wir vermeintlich kontrollieren können, lässt uns nicht in Stress verfallen und unser Gehirn freut sich über alles, was wir vermeintlich kontrollieren können. Ja. Sei es Liebe finden, sei es Arbeitsdinge möglichst gut kontrollieren können, sei es irgendwie unseren Weg zur Arbeit oder wieder zurück oder auch unser Freizeitleben möglichst gut strukturiert und organisiert und kontrolliert abarbeiten können. Ja. So. Das findet unser Gehirn ja toll. So. Das ist ja für uns zuträglich in dem Sinne. Aber ich glaube, je mehr das passiert mit unserem Leben, desto mehr reißen uns eben diese unverfügbaren Momente wieder da raus. Und desto mehr werden uns vielleicht auch diese Momente bewusst, weil wir können es ja nicht kontrollieren. Wir kommen ja immer wieder an die Momente, wo Scheiße passiert, um es mal so zu sagen. Ja. Oder was total Schönes passiert.
Ja.
So, genau.
Ja, so, absolut.
Und ich glaube genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, es wird uns immer wieder einholen, weil ich persönlich der Überzeugung bin, dass das ist, was das Leben lebenswert macht. Mhm. Also mir ist doch, also alles das Beziehungsgeschehen, die Kommunikation mit einem Gegenüber, der mich herausfordert, der mir Fragen stellt, die ich nicht erwartet habe. Eine Begegnung einer Supermarktkasse mit einem Menschen, den ich vorher nicht kannte, wo ich auf einmal das Gefühl habe, da ist was in dem Menschen, was irgendwie in mir Resonanz findet. Ohne dass ich den hätte ich vielleicht gar nicht mal bei Tinder geswiped oder bei OnlyFans hätte ich mir den nicht angeguckt als sexuelles Objekt der Begierde oder sowas, weil das gar nicht meinem Algorithmus entsprechen würde zum Beispiel.
Ja, genau.
Und das sind doch irgendwie die Momente, wie du sagst, die irgendwo auch in Erinnerung bleiben und unser Leben irgendwie auch so krass und intensiv prägen können, was, glaube ich, ein Algorithmus in dem Sinne nicht vermag, weil der darauf ausgelegt ist, dass unser Leben in einer gewissen Bahn, in einer kontrollierten Bahn verläuft, die eben nicht diese Hochs und Tiefs hat, sondern einfach so auf einer mittleren Ebene so durchschwingt.
Ja, und ich meine, das kann man einfach sehr schön am Beispiel Partnerschaft und Beziehung machen, Sexualität meinetwegen. Ich kann mir im Internet oder auch von mir aus durch eine KI oder wie auch immer genau die Frau zeigen lassen, die ich geil finde und in den Stellungen von mir aus, die meine Partnerin niemals mit mir machen würde, warum auch immer, so und so. Und das hat ja schon was Tolles, ne? Man kriegt so eine Befriedigung von dem, von seinen Bedürfnissen, ne, das ist geil. Und trotzdem würde ich sagen, also die reale Beziehung, meinetwegen zu meiner Frau, kann das überhaupt nicht ersetzen. Genau das, was du vorhin, oder einer von euch sagte, das, ne, ne, dieses Unverfügbare im Gegenüber, dieses Originelle, also dieses, was halt nicht auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist oder auf das, was, was ich geil finde, sondern was sich auch mir widersetzt. Das ist anstrengender, sag ich mal, als vorm Bildschirm zu sitzen und mir dort irgendwas anzugucken, was genau meinem Bedürfnis entspricht. Es ist viel anstrengender, aber es hat natürlich auch eine ganz andere Tiefe und wenn das miteinander gelingt, auch eine ganz andere Nähe und Möglichkeit sozusagen.
Und es entspricht viel mehr dem Menschsein, meine These, weil nur dadurch entwickeln wir uns weiter.
Mhm. Oh ja.
Wenn ich permanent das bekomme, was irgendwie ich brauche, bleibe ich irgendwann stehen. Dann wird meine Bedürfnisse befriedigt und irgendwann ist alles so okay. Aber durch die Reibung, durch das Gegenüber, durch das Unverfügbare, habe ich die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ja. Habe ich die Möglichkeit, andere Ideen, andere Einflüsse in meine eigene Ideenwelt mit einzunehmen.
Amen.
Kann mich von etwas abarbeiten, kann mich von etwas abgrenzen, kann aber auch neue Zustimmung zu einem Gedanken irgendwie entwickeln. Und diese Entwicklung, die ja uns Menschen innewohnt, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen irgendwie nicht stehen bleiben, die wird, glaube ich, oder die Entwicklung wird eingeschränkt, wenn wir permanent nur unsere Bedürfnisse befriedigt bekommen.
Ja, ja. Das glaube ich auch. Also diese Unverfügbarkeit des Lebens auch hat eine große Ambivalenz. Das macht uns auch hilflos und unsicher und macht das Leben auch gefährlich. Aber es ist halt auch so, dass alles, was irgendwie von wirklich nachhaltigem Wert und tiefer Bedeutung ist, nicht ohne dieses unverfügbare Moment auskommt.
Genau.
Also das ist ja dann auch ein Grund, warum irgendwie kein wirklich gesunder Mensch sich wünschen würde, seinen Partner durch eine Robotik-KI ersetzen zu können, die genauso aussieht und sich genauso verhält, aber die man eben nach eigenem Bedürfnis einfach formen kann, weil man bei allem Appeal, den das vielleicht hätte, einfach sagen muss, ich hätte aber lieber ein Gegenüber, mit dem ich auch mal streiten muss, von dem ich aber weiß, dass es sich mir aus freien Stücken irgendwie zuwendet oder so. Das,
Zu dem Thema, genau was du gerade geschildert hast, gibt es übrigens eine fantastische Black Mirror Folge, die das genau auf die Spitze treibt, quasi genau diese, was du gerade beschrieben hast, den Partner, den man sich zusammenbaut, quasi so.
Gibt ja auch ganz viele Filme dazu, ne? Also Her zum Beispiel.
Ja, stimmt, genau.
Mann irgendwie, Und es gibt, glaube ich, das Äquivalent dazu andersrum.
Ja, ich denke, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Wie wollen wir das Flugzeug landen? Es war jetzt super spannend.
Total
und ich bin
spannend.
Froh, haben wir ich glaube, wir haben hier eigentlich etwas besprochen, nicht immer unter direkten Bezug zur Serie, aber ein Motiv, das sich durch die Serie durchzieht.
Ja, also ich glaube, ich finde, wir haben es fantastisch gemacht für die Zuhörenden, weil wir tatsächlich auf ganz viele Themen der Serie einen Finger gelegt haben und die jetzt dann ins reale Leben, in unser Leben hineingeholt haben. Also sprich, nur ganz wenig gespoilert haben.
Ja.
Aber ich glaube, wenn ihr jetzt die Serie guckt, und dann habt ihr nochmal sozusagen unsere Gedanken dazu und dann wird euch das, glaube ich, noch ein bisschen leichter fallen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil dieses Gespräch jetzt auch so tief und so war. Ich fand es war übrigens ein echt schönes Gespräch. Euch nochmal eine Perspektive auf die Serie gibt, mit der, die euch einfach nochmal mehr Gewinn gibt, glaube ich, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, schon, aber auch, weil wir so toll sind. Ey. Also muss man jetzt
das,
auch schon
das
mal...
Schon, das schon auch. Schon auch.
Ja gut, okay. Ja, ja ich wollte... Naja, wenn ihr es so schön sagt, dann stimme ich mal in euren Chor mit ein. Ja,
ja super. Ja, super. Ihr Lieben...
ich bin dann, klein, mein Herz ist rein, soll niemand ich, drin wohnen, nur Jesus
allein. Nur Jesus allein, genau.
Nur Jay
genau,
allein. Also
Jay. Ja. Jay, ja, ja genau, der Falafel-Jay.
Der Falafel-Jay.
Ihr Lieben, das hat uns sehr gefreut, mit diesem Gespräch dieses Popcorn-Culture-Jahr zu starten. Vergesst nicht unser RefLab-Festival am 8. und 9. März. Wer auch immer die Möglichkeit hat, in der Gegend zu sein, das lohnt sich wirklich. Dann können wir uns die Hand schütteln, vielleicht was zusammen trinken und ihr dürft den spannendsten Gesprächen lauschen. Bis zum nächsten Monat bei Popcorn Culture wünschen wir euch und uns ganz wunderbare Wochen und einen guten, wie soll man sagen, einen guten Spätwinter und Vorfrühling. Ach, ich bin immer schon fast bei den warmen Temperaturen, weil ich Winter nach Weihnachten einfach hasse.
Habt's einfach hübsch, macht's euch kuschelig, solange es noch kalt ist. Genau. Zündet euch Kerzen an, schnappt euch eure Heizdecken und Wärmekissen und kommt gut mit wärmenden und unterhaltsamen Serien durch die kalten Tage.
Genau.
Sehr schön.
Und, und seid auch mal wieder ein bisschen analog. Das könnte man vielleicht aus unserem Gespräch heute ziehen.
Ja, ja.
Sucht nicht das goldene Kalb, sondern das reale Leben.
Genau, umarmt das Unverfügbare. So, jetzt ist aber
oder,
Schluss mit
oder
den...
Oder eure Nachbarn.
Ja, genau. Genau. Also, macht's gut. So, tschüss.
RefLab.